für die freundliche Begrüßung. Peter hat mich gebeten, noch ein paar Worte zu mir selber zu sagen. Ja, ich heiße Gabriel Stengle. Ich wohne jetzt seit 18 Jahren in Rohrdorf mit meiner Familie. Ich bin verheiratet. Wir haben drei Töchter im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Und ich bin eigentlich ursprünglich gelernter Industriemechaniker, habe dann zweiten Bildungsweg gemacht und arbeite als Realschullehrer hier in Nagold in der Stadt. Das ist mein Herzschlag. Also für mich irgendwie schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Bin ich mit Leidenschaft. Die Fernsteuerung hast du, glaube ich, noch? Genau, und dem einen oder anderen dürfte ich vielleicht bekannt sein, wenn ihr regelmäßig die Tageszeitung lest, dann bin ich ab und zu mal präsent, weil ich auch neben meiner Arbeit als Lehrer mit Schülern forsche, vor allem über die Zeitgeschichte unserer Stadt. Im September zum Beispiel habe ich 16 Biografien vorgestellt von Menschen, die in der NS-Zeit wegen ihrer Behinderung oder ihrer psychischen Erkrankung umgebracht worden sind. Und so komme ich auch immer wieder mit Zeitzeugen ins Gespräch. Und was mir in den letzten Jahren wichtiger geworden ist, ist zu sehen, wie Menschen wieder versöhnt werden mit sich, mit ihrer Geschichte und auch mit anderen, die ihnen auch Leid angetan haben. Einer der bewegendsten Erlebnisse war mit einem Mann, der als kleiner Junge im Grundschulalter kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von Schömburg nach Frankreich fliehen musste. Sein Vater war Jude, der zum evangelischen Glauben konvertiert ist. Von den Nationalsozialisten wurde er diskriminiert und musste auch in Schömburg sein Geschäft aufgeben. Die Familie überlebte die deutsche Besatzung in Frankreich und sie blieben dann dort nach dem Krieg. Und im Zuge meiner Recherchen, ich habe da ein Buch darüber geschrieben, fand ich seinen Namen im Internet und habe ihn angeschrieben und es kam tatsächlich ein Brief zurück und so entwickelte sich ein Briefkontakt, wo er immer mehr mir über diese für ihn schreckliche Zeit berichtete. Er erzählte dann aber auch, dass er in den 70er Jahren von seinen ehemaligen Klassenkameraden eingeladen worden ist, wieder in den Schwarzwald zu kommen, aber sein Herz noch voller Hass war über das, was die Deutschen ihm und seiner Familie angetan haben. Und er sagte, heute tue es ihm leid. Er würde so gern diese Kameraden von damals sehen. Aber für ihn war es irgendwie zu spät. Und ich habe mich monatelang überlegt, was kann ich denn ihm schreiben? Wie soll ich ihn einladen in den Ort, wo ich selbst niemanden kenne? Und dann hatte ich so einen inneren Impuls. Ruf mal den Pfarrer von Schömburg an. Dann kam aber sofort, aber den kenne ich doch gar nicht. Und ich weiß ja gar nicht, wie der drauf ist. Und was soll ich denn sagen? Hallo, hier Gabriel Stengle. Ich habe mal den Eindruck, Sie sollten jemanden, der von den Nazis vertrieben worden ist, nach Schömburg einladen, als Zeichen der Versöhnung. Irgendwie ein bisschen schwierig. Der Impuls hörte aber nicht auf und so sagte ich mir irgendwann mal, okay, heute Abend, wenn du wieder nach Hause kommst, dann greifst du zum Hörer. Nachmittags war ich noch auf einer Fortbildung für Rallye-Lehrer und kam da so rein und begrüßte so die verschiedenen Leute, die da waren. Und einer, der auch an der Fortbildung teilnahm, stellte sich vor als der Pfarrer von Schömburg. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, der Pfarrer und auch ein aktives Gemeindemitglied luden den Mann ein, einmal nach Schömburg zu kommen. Aber der wartete gar nicht, sondern fuhr umgehend in den Schwarzwald und am Sonntag rief er mich an, er wäre jetzt gerade in Calw, ob wir uns treffen könnten. Und so haben wir uns zum ersten Mal getroffen, unten zu einem mehrstündigen Gespräch im Longwy, unten an der Nagold. Anderthalb Jahre später gab es ein sehr bewegendes Wiedersehen mit noch lebenden Klassenkameraden. Der Schömburger Pfarrer hat in einer öffentlichen Veranstaltung um Vergebung gebeten für das, dass niemand in der NS-Zeit aus der Kirchengemeinde aufgestanden ist und ihre eigenen Gemeindemitglieder verteidigt hat. Für diesen Mann war es eine Rückkehr in seine Heimat. Und als er mir zu Weihnachten 2018 eine Karte schrieb, wurde mir klar, warum es sich lohnt, in der Versöhnungsarbeit sich zu engagieren. Unter anderem schrieb er, sehen Sie hier auf der Karte, Ihr Buch hat dazu beigetragen, dass ich nicht mehr so verbittert bin über die Geschehnisse von der damaligen NS-Zeit. Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen. Wenn wir es nochmal in den Schwarzwald schaffen, ich bin ja erst 89 und noch ganz fit. Gott sei Dank. Ja, das hat mich tief berührt, wie er in seinem hohen Alter, natürlich mit allen Gebrechen, diese Sehnsucht hat, ja, ich möchte wieder zurückkommen. Weil da Leute da waren, die mir wieder die Begegnung zu meinen alten Freunden aus meiner Jugendzeit eröffnet haben. Ja, Versöhnung war nicht immer eines dieser Themen, die mich umgetrieben haben. Das ist eigentlich erst so in den letzten 15 Jahren stärker gewachsen. Aber ich möchte euch mit reinnehmen in einen Abschnitt aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, der das Thema Versöhnung aufnimmt und dann auch entfaltet. Paulus schrieb diesen Brief der Gemeinde, den wir als den zweiten Korintherbrief kennen. Und es war eine Gemeinde in einer multikulturellen Metropole der damals größten Stadt Griechenlands. Korinth war die Stadt, die zwischen dem griechischen Festland mit der Peloponnes da in der Mitte war und diese beiden verband. Und die Stadt kontrollierte gleichzeitig die beiden Meerzungen. Und wollte man von Rom nach Kleinasien, also in die heutige Türkei, reisen, dann war der kürzeste Weg immer über Korinth. Diese Gemeinde hatte Paulus vor einigen Jahren gegründet und nach anderthalb Jahren zog er dann weiter. Aber dann hörte er, dass viele Dinge sich in der Stadt und vor allem in der Gemeinde nicht so positiv entwickelt haben. Und so schrieb er dann den ersten Korintherbrief, wo er einerseits die Probleme benannte, aber dann auch beschrieb, was sind die Antworten des Evangeliums auf diese Probleme. Viele lebten nämlich nicht nach dem, was sie angaben zu glauben. Das erste Problem waren Spannungen in der Gemeinde. Wer folgt welchem Superapostel? Das war so das damalige Thema. Es gab also mehrere Leitidole, an denen sich die Leute orientiert haben. Und Paulus machte klar, dass es hier nicht um einen Beliebtheitswettbewerb von Leitern geht. Zweitens ging es ums Thema Sex. Und hier betonte Paulus, wie wichtig sexuelle Integrität als Christ ist. Das dritte Problem handelte um das Essen. Genauer gesagt um die Frage, ob man das Fleisch des Götzen geopfert worden ist, essen darf. Und hier beschreibt dann Paulus, wie man als Christ sich immer am Wohlergehen des anderen orientieren sollte und das im Blick haben sollte. Und schließlich ging es um die Probleme im Gottesdienst. Es ging um die Frage, wie man die Beiträge, die Einzelnen haben, und die Eindrücke, wie die ihren Platz finden können und das Ganze nicht im Chaos endet. Also ich glaube, wenn er das erlebt hat, was wir heute Morgen praktiziert haben, Paulus wäre total begeistert über so einen geordneten Ablauf, wo aber jeder, der etwas zu sagen hat, das Wort ergreifen kann. Ja, und wir sehen ja auch, dass einige dieser Fragen wieder oder noch eine Präsenz haben in vielen Gemeinden. Aber bei vielen der Gemeindemitglieder stieß dieser Brief nicht auf Zustimmung, sondern auf Ablehnung. Und der Grund war, weil sie die Autorität von Paulus ablehnten. Er war arm, er musste oft leiden und er hat auch für seinen eigenen Lebensunterhalt gesorgt. Und das passte nicht in ihr Wertekonzept. Und so besuchte Paulus nochmal die Gemeinde und schickte die Gemeinde einen weiteren Brief, den er als Brief der Trauer und Tränen beschreibt, der ist uns leider nicht im Neuen Testament überliefert, aber im 2. Korintherbrief erwähnt er diesen Brief. Und nachdem dieser Brief in der Gemeinde in Korinth ankam, sahen die meisten, die ihn abgelehnt hatten, ihre Fehler ein. Sie entschuldigten sich bei Paulus und hofften jetzt auf Versöhnung. Und die ersten 7 Kapitel, die wir also im 2. Korintherbrief lesen, die handeln eigentlich davon, wie Paulus sich wieder mit den Korinthern versöhnt. Der Brief und besonders der Abschnitt ist also nicht eine abstrakte Abhandlung über eine bestimmte Thematik. Die Gemeinde ist mit Paulus durch eine schwere Krise hindurchgegangen und jetzt lesen wir diesen Abschnitt in Kapitel 5. Ich lese da ab Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Unser Abschnitt startet mit einer grandiosen Aussage. Wenn man es wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, dann heißt es, ist jemand in Christus? Neue Kreatur. In der Vergangenheit wurde das häufig so verstanden, dass hier auf die Bekehrung und die Wiedergeburt einer Person das gemünzt ist und dass das als ein Wunder beschrieben wird, dass wir jetzt ein neuer Mensch werden. Und das ist, denke ich, auch das große Versprechen, was viele Prediger in ihrer evangelistischen Verkündigung so rübergebracht haben. Doch was ist das Neue? Was ist diese neue Kreatur? Ich habe zwar schon eine ganze Reihe an Menschen erlebt, die spektakuläre Bekehrungen erlebt haben, aber nach einiger Zeit wurde einem dann doch wieder bewusst, wie sehr viel von dem alten Herbert oder von der alten Gisela in der neuen Kreatur steckt. Wo Luther den Satz mit ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur übersetzt, fehlt im Griechischen dieses ist oder ist er. Und da hilft es in andere Stellen im Neuen Testament zu schauen, in denen von dieser neuen Kreatur oder von der Neuschöpfung die Rede ist. Im Galaterbrief beispielsweise schreibt Paulus, in Christus gilt weder die Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Kreatur. Was das Neue ist, ist die Verwandlung der Perspektive derer, die Jesus nachfolgen. Es ist eine gesellschaftliche und eine historische Realität, bei der es eben nicht nur um eine Innerlichkeit oder ein Gefühl geht, dass ich neu bin, sondern meine Lebensperspektive erhält eine komplett neue Richtung. Und diese Veränderung der Perspektive ist es, die im zweiten Teil dieses Verses angesprochen wird. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was ist jetzt nun die Realität des Kreuzes, die Paulus den Korinthern deutlich machen möchte? Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und im folgenden Vers, im Vers 19 heißt es, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Die Versöhnung mit Gott, bei der mir meine Sünden weggenommen sind, ermöglicht es auch die Versöhnung mit mir selbst und meiner Geschichte. Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn ich auf die letzten 1,5 Jahre zurückblicke, dann sehe ich viele Menschen, die mutlos geworden sind. die fertig sind mit dem Stress, die die Pandemie verursacht hat. Was ich besonders an Schülern wahrnehme, sind die Selbstzweifel, die Selbstanklagen, die teilweise sogar zur Selbstverdammung führen. Und das sind die Dinge, die in meinen Augen wie eine Epidemie um sich greifen. Die Mutlosigkeit zu sehen, die man in vielen Augen von Kindern wahrnehmen kann. Die Schüler nehmen sehr wohl wahr, die Selbstinszenierung, die man auf Instagram hat, die entspricht nicht mehr dem, wie mir es tatsächlich geht. Und was bleibt dann übrig, wenn die Likes und die positiven Rückmeldungen meiner Freunde fehlen? In solchen Situationen ist es ganz wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, welche Perspektive die entscheidende ist. Es ist die, was Gott über mich sagt. Genau aus diesem Grund steht auch am Ende eines jeden Gottesdienstes als letztes Wort sozusagen, bevor wir in die neue Woche gehen, der aaronitische Segen, in dem jedem zugesprochen wird: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Hier wird zweimal vom Angesicht gesprochen. Es ist das Bild von Eltern, die ihr Neugeborenes so im Arm haben und dann so dieses Lächeln über diesem Kind aussprechen und das Lächeln förmlich auf das Kind übergeht. Wenn Gott derjenige ist, der über uns lächelt, der uns freundlich anschaut, dann ist das für uns die Grundlage, auf der wir unser Leben gründen können. Aber auch die beiden anderen Begriffe, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns Frieden schenkt, das bringt zum Ausdruck, um was es bei Versöhnung geht. Das ist deshalb das letzte Wort eines Gottesdienstes. Das ist diese mutmachende Zusage, mit der wir immer, was immer auch vor uns steht, in diese Woche gehen können. Und wenn Gott zu mir Ja sagt, dann gibt es mir auch die Kraft, Ja zu mir selber zu sagen. Entscheidend ist nicht mehr in erster Linie, was denken andere über mich. Entscheidend sind auch nicht die negativen Aussagen, die ich über mich mache, sondern das Ja, das Gott über mich ausgesprochen hat. Besonders Menschen, die mit diesen negativen Gedanken straucheln, ist es so wichtig, dass sie diese positive Aussagen Gottes, die er gemacht hat, aussprechen. Auch wenn man es in dieser Situation, in der man gerade drin steht, nicht fühlt. Neben der Versöhnung, die Gott schenkt mit uns und das möglich machen, dass wir versöhnt werden mit uns selbst, ruft Paulus die Korinther aber dann auch in Erinnerung, dass Gott sie in den Dienst der Versöhnung gestellt hat. Vers 18. Gott hat durch Christus uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Er wiederholt es dann nochmal: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Der Text macht also deutlich, dass Versöhnung die Kernkompetenz der Gemeinde Jesu ist. Ein Lehrer, bei dem ich mein Masterstudium gemacht habe in Theologie, erzählte gerne von folgenden Begebenheiten. Er ist der Leiter des Arbeitsbereichs Frieden und Versöhnung der weltweiten Evangelischen Allianz. Und immer wenn er mit dem Zug oder auch mit dem Flugzeug in eine neue Stadt kommt und ins Taxi einsteigt, sagt er zu dem Taxifahrer: Bringen Sie mich in das Versöhnungszentrum Ihrer Stadt. Meistens schauen die Taxifahrer ihn komisch an, wohin der Gast jetzt dorthin will. Dann sagt er: Mediation Center. Also dort, wo du hingehen kannst, wenn du zum Beispiel dich mit deinen Söhnen zerstritten hast. Wo gehst du da hin? Wo gehen die, wenn sich die Afghanen und die Araber in deinem Stadtviertel die Köpfe einschlagen? Wo können die einen Ort finden, wo sie miteinander aufeinander zugehen würden? Dahin möchte ich. Und er sagt, er wäre schon überall abgesetzt worden in der Stadt, inklusive der Psychiatrie. Aber wo er nicht abgesetzt worden ist, sind in Kirchen. Und er sagte, die einzigste Ausnahme war in Taschkent, in der Hauptstadt von Usbekistan, als er vor einer Baptistengemeinde abgesetzt worden ist. Und auf die Frage, ja, wieso setzen Sie mich jetzt dort vor dieser Kirche ab, meinte dann der Taxifahrer, die Leute hier denken genauso bekloppt wie Sie. Also das war dann die Reaktion des Taxifahrers. Wieso bringen also so wenige Menschen den Auftrag der Versöhnung mit den Kirchen in unserem Land in Verbindung? Kann es sein, dass viele christliche Gemeinden folgende Kernbotschaft haben? Du sollst nett sein. Sei stets nett. Wahrlich, ich sage dir, nett sein ist die Hauptsache beim Christsein. Was ist unsere Kernkompetenz? Jeder, der von uns in einem Betrieb arbeitet, kennt und identifiziert sich mit der Kernbotschaft, die dieses Unternehmen oder der Betrieb hat. Das Beste oder nichts? Die Zukunft gestalten. Ist gerade der Test, ob die Daimler-Mitarbeiter hier noch dabei sind. Ja, also mein Dienstherr war bis vor kurzem mit wir können alles außer Hochdeutsch. Also zumindest mit dem letzten konnte ich mich ganz gut identifizieren. Die neue Kernbotschaft seit einer Woche lautet jetzt The Land. Und an diese Kernbotschaft muss ich mich noch etwas gewöhnen. Mit der habe ich noch so meine Schwierigkeiten. Und ich denke, viele geht es ähnlich. Wenn Sie an Versöhnung als die christliche Kernkompetenz denken. Ich möchte aber kurz an zwei Problemen zeigen, warum Nettsein als Christ nicht reicht und wo dieses Nettsein ganz schnell an die Grenzen kommt. Das erste ist das hier. Wir haben es gerade vorhin schon in den Beiträgen ja gehört. Dieser kleine Virus hat das Leben in den letzten ein, dreiviertel Jahren in ganz vielen Bereichen geprägt. Dieser Virus hat die Schwachstellen in Firmen, in Behörden und in Schulen gnadenlos offengelegt. Gleichzeitig ist dieser Virus aber auch ein Brandbeschleuniger für viele gesellschaftliche Konflikte. Was mich aber vor gut einem Dreivierteljahr schockierte, war zu hören, wie viele wegen diesem Virus sich auseinanderleben, und zwar Christen. Es spalten sich Gemeinden. Christliche Werke brechen auseinander und es dreht sich nicht um schwerwiegende theologische Fragen. Es geht nicht um die Fragen, sollen wir dieses Bauprojekt beginnen? Es geht nicht um die Frage von Mission oder Ökumene, sondern es geht um Fragen, sollen wir Masken tragen? Sollen alle geimpft werden? Sollen wir uns an die Quarantänemaßnahmen halten oder nicht? Und diese Reibungspunkte im zwischenmenschlichen Bereich, die hat, glaube ich, jeder von uns in den letzten Monaten erlebt. Und wir erleben sie wahrscheinlich noch täglich. Und was brauchen wir in so einer Situation nötiger denn je? Unser Gesundheitsminister, der hat vor ein paar Monaten einen ganz weisen Spruch gesagt. Er sagte, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ich glaube, er hat bei dem Punkt, dass die vielen Konflikte, die das Ganze hochgebracht hat, in dem Punkt recht. Ja, wir müssen aufeinander zugehen. Und ich glaube, dass was wir jetzt brauchen, sind Gesprächsangebote, wo wir wieder lernen, wie hören wir eigentlich am anderen zu? Wie gehen wir den Weg miteinander? Und welche gesellschaftliche Institution kann eigentlich das besser leisten als christliche Gemeinden? Die christliche Gemeinde war von Anfang an, wie wir ja am Beispiel von Korinth sehen, ein zerstrittener Haufen. Wie sieht es da bei uns aus? Seit ich in Nagold bin, das sind jetzt 18 Jahre, lasse ich immer im Rallye-Unterricht der 10. Klasse meiner Schüler die Unterschiede zwischen einer problematischen religiösen Gruppe, also landläufig eine Sekte, und freikirchlichen Gruppen, wie ihr eines seid, herausfinden. Und dazu führen sie dann Interviews mit Gemeindeleitern, mit Verwandten oder Nachbarn, die jeweils in diese Gemeinden gehen. So habe ich in den letzten Jahren einen ganz guten Überblick bekommen, was so in Nagold und so zwischen Altensteig und Herrenberg und Pfalzgrafenweil und Emmingen alles so läuft. Was mich in den letzten Jahren aller, und das war schon vor Corona, ins Nachdenken gebracht hat, dass so gut wie in fast allen Gemeindestartups der letzten 25 Jahre in unserer Region die allermeisten durch eine schwerwiegende Krise gegangen sind, ähnlich dessen, was Paulus beschreibt, oder sich die Gruppen und Gemeinden sogar gespalten haben. Ich glaube, dass die allermeisten mit den besten Motiven angetreten sind. Das Reich Gottes hier im Gäu oder im Nagoltal zu sehen, dass es durchbricht. Aber wenn wir noch nett sind und jetzt die Hauptsache beim Christsein ist, dann kommen wir wieder ganz schnell an unsere Grenzen. Wir brauchen eine Gesprächskultur, wir brauchen eine gesunde Streitkultur und wir brauchen auch eine Versöhnungskultur in unseren Gemeinden. Und das werden wir nur erreichen können, wenn unsere Kernbotschaft Versöhnung ist. Das Schöne ist, in eurem Gemeindenamen tragt ihr diesen Auftrag eigentlich schon mit. Die Gemeinde der offenen Tür. Ihr wollt nicht abgeschlossen für euch sein. Kuschelclub der Erretteten. Da sagt ihr ganz deutlich, nein, das wollen wir nicht. Die offene Tür zeigt auf diese einladende Dimension. Jeder ist willkommen. Und es ist auch, wenn man als Gast reinkommt, eine sehr angenehme Erfahrung, die man hier macht. Die offene Tür zeigt aber auch die sendende oder die missionarische Dimension. Wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, dann haben wir einen Auftrag. Dann beginnt eigentlich so das Leben. Hier die Zurüstung, den Mut für das, was morgen ansteht und dann rein in diese Woche. Das Wort der Versöhnung hineinzutragen in diese schwierige Situationen, sei es am Arbeitsplatz, in der Familie oder in meiner Nachbarschaft. Vor 12 Jahren, am 15. Januar 2009, startete ein normaler Linienflug vom LaGuardia Airport in New York nach Charlotte in North Carolina. Dieser Airbus A320 hatte an diesem Tag 111 Passagiere an Bord. 2 Minuten nach dem Start flog die Maschine in einen Schwarm kanadischer Gänse und beide Triebwerke fielen aus. Zu diesem Zeitpunkt war die Maschine gerade über Bronx, einem der am dichtesten besiedelten Stadtteile New Yorks. Und der Pilot, Chelsea Sullenberger, war schnell klar, dass er es nicht mehr schaffen würde, ohne Schub zurück auf den Flughafen. Die nächste Möglichkeit wäre gewesen, auf einer der Stadtautobahnen zu landen. Kurz vor Beginn der Rush Hour. Auch nicht die beste Idee. Was blieb, war nur eine Möglichkeit. Die Landung auf dem Hudson River. Noch nie in der gesamten Geschichte der Luftfahrt ist eine Landung mit 2 ausgefallenen Triebwerken auf dem Wasser gelungen. Alle Landungen, und das, was man auch, wenn man fliegt, dann hier sind die Schwimmwesten und so, ist immer, wenn eine, 2 oder noch mehr noch funktioniert haben. Und wenn ich jetzt aufzählen würde, was der Pilot in 3 Minuten alles für Entscheidungen treffen musste, bräuchte ich, glaube ich, mindestens 10 Minuten. Aber das Flugzeug landete auf dem Wasser und alle Passagiere und die gesamte Crew konnte das Flugzeug verlassen und wurde gerettet. Und das im eiskalten Wasser. Ein Wunder? Ja, das sagen viele. Und in den letzten Jahren wurde schon ein sehr bewegender Spielfilm darüber gedreht. In den entscheidenden Momenten hat Sullenberger Entscheidungen getroffen, und zwar die richtigen. Aber diese Entscheidungen, die hat er nicht so mal kurz aus dem ich mach mal das oder jenes, sondern was hier deutlich geworden ist, sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihm in jahrelanger Praxis in Fleisch und Blut übergegangen sind. Er war nicht nur Pilot, er war auch Segelfluglehrer. Er wusste, wie ein Flugzeug reagiert, wenn es nur noch von der Thermik getragen wird. Wir sehen also, eine jahrelange Einübung in eine bestimmte Praxis. Und wenn wir von Versöhnung reden, dann ist das nicht ein einmaliger Akt, sondern dann sind wir eingeladen, uns in Tugenden einzuarbeiten, wo wir diejenige werden, die Menschen, die zerstritten sind, wieder zusammenbringen. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, bei der diese grundlegenden christlichen Tugenden vielen Menschen in Fleisch und Blut übergegangen sind. Auslöser des Ganzen, ach, das ist nochmal ein Bild von diesem Piloten und der Rettungsaktion von damals. Auslöser des Ganzen war ein französischer Pfarrer. André Trocmé und seine Frau Magda kamen 1934 in den kleinen Ort Les Chambons-le-Lignon, der liegt im französischen Zentralmassiv. Der evangelische Pfarrer hatte zwei Lieblingsbibelstellen, über die er eigentlich predigte, und zwar mehr wie über alles andere. Das eine war die Geschichte vom barmherzigen Samariter und die Bergpredigt. Er übte seine normale Gemeindetätigkeit aus und 6 Jahre später überrannte die deutsche Wehrmacht Frankreich. Und als die Nazis begannen 1942 Juden in die Vernichtungslager zu deportieren, begann die Gemeinde etwas sehr Risikoreiches, das sie selber als Kirchenkampf bezeichneten. Die insgesamt 9000 Bewohner dieses Ortes und auch der gesamten Umgebung, die also dort in dem Plateau, in dem Zentralmassiv auf Bauernhöfen wohnten, die halfen bis zum Ende des Krieges über 5000 Flüchtlingen, darunter 3500 Juden. Meines Wissens ist es die einzigste gesammelte Ortschaft in Europa, die das bewerkstelligt hat. Und zwar als Kollektiv. Die meisten dieser, also hunderte von Leute, wurden von den Dorfbewohnern 300 Kilometer an die Schweizer Grenze gebracht, dass sie dort in Sicherheit gekommen sind. Die Nazis haben auch den Pfarrer André Trocmé verhaftet und sie fragten ihn: Sag uns, wo sind die Juden? Und was sagt er als Pfarrer, der eigentlich der Wahrheit verpflichtet ist? Er gibt die Antwort: Wir wissen nicht, wo Juden sind. Wir kennen nur Menschen. Und als die Menschen nach dem Krieg von vielen Journalisten, die dann dorthin gekommen sind, gefragt wurden, warum sie das gemacht haben, sagten sie: Ja, unser Pfarrer hat in den Predigten immer halt die Geschichte vom barmherzigen Samariter gehört und dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Und sie sagten: Wir hätten gar nicht anders handeln können. Diese Geschichte, die in diesem Buch von Liebe und Widerstand aufgeschrieben ist, das hat mich sehr bewegt, als ich das vor ein paar Jahren las und weil sie in Frankreich handelte und ein ähnliches Schicksal beschreibt wie das, was ich anfangs von Herrn Eckstein beschrieben hatte, schickte ich ihm das als Weihnachtsgeschenk. Einige Wochen später bedankte er sich ganz höflich bei mir und schrieb: Ach übrigens, ich bin einer dieser Menschen, die in Le Chambeau gerettet wurden. Mir lief es in dieser Situation eiskalt der Rücken runter. Wenn euch dieses Schicksal noch mehr interessiert, ab Dienstag findet in Bad Liebenzell-Meisenbach eine Ausstellung statt. Ich habe ein paar Flyer hier noch über die Judenverfolgung im Kreis Calw. Und am 2. Dezember wird einer dieser Initiatoren, der aus Schömberg, ihm schrieb: Wir wollen Sie willkommen heißen. Er macht dort einen Vortrag und er erzählt unter anderem seine Geschichte. Es ist sehr, sehr spannend, sehr bewegend und es zeigt die ganzen Abgründe, die es auch in unserem Landkreis gegeben hat. Aber sie zeigt, ist auch ein Zeugnis von der Kraft der Versöhnung. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr dort nicht hinfahren wollt, es gibt es auch alle diese Vorträge im Livestream. Ist Versöhnung nur ein Traum? Ich würde diese Frage mit Nein beantworten. Paulus macht uns nämlich Mut. Wir sind in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben diese neue Perspektive. Und weil wir diese neue Perspektiven auf uns und auf unser Leben haben und auf unsere Mitmenschen, deshalb hat Gott uns auch dieses Amt anvertraut, das Versöhnung anderen Menschen zu predigen, ihnen diese Hoffnung zu bringen. Und das hoffe ich, dass wir alle gemeinsam in unsere Situationen, wo wir drin sind, das erleben dürfen. Amen.